Deutschlandfunk.
Eine spektakuläre Rettungsaktion eines im Iran abgeschossenen US-Piloten.
It's like finding a needle in a haystack, finding this pilot.
Weitere Angriffe und ein US-Ultimatum, das bald ausläuft.
And after that, they're gonna have no bridges, they're gonna have no power plants.
Sollte die iranische Führung die Straße von Hormuz nicht freigeben, will US-Präsident Donald Trump massiv Brücken und Kraftwerke bombardieren.
Stone Ages, yeah.
Iran zurück in die Steinzeit führen. In den vergangenen Tagen ist ziemlich viel passiert rund um den Krieg im Iran. Wir sortieren das für euch und schauen drauf, wie es mit diesem Ultimatum jetzt weitergehen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast packen wir für euch jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt Einschätzungen und die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 7. April und wir produzieren diese Folge um 14 Uhr. Öffnet die fucking Straße von Hormuz, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben. Das hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende auf seinem Netzwerk Truth Social geschrieben. Ich glaube, man kann sagen, dass die Rhetorik im Iran-Krieg selbst für Trump-Verhältnisse in den letzten Tagen heftiger geworden ist. Es hat außerdem wieder massive Angriffe auf den Iran gegeben. Und auch der Iran hat Ziele in der Golfregion und in Israel angegriffen. Von Osterruhe war nichts zu spüren, oder?
Nee, also von Osterruhe war wenig zu spüren. Im Gegenteil, es hat an Ostern durchaus einiges gegeben, was so passiert ist.
Das sagt mein Kollege, der für uns über die Region berichtet.
Mein Name ist Benjamin Weber und ich bin Korrespondent für den Iran und für die Türkei und für Zypern im ARD-Studio in Istanbul.
Wenn Trump die iranische Führung als verrückte Bastarde bezeichnet, die iranische Führung Trump wiederum ein Bastard-Narr nennt, was sagt uns diese Art der Kommunikation?
Ja, ich würde sagen, es zeigt ein bisschen auf der amerikanischen Seite bei Donald Trump, dass er schon unter Druck steht und jetzt eigentlich gerne einen Deal machen würde. Und ich glaube, er wollte das nochmal ganz deutlich machen, hat deswegen auch diese Wortwahl gewählt. Das ist jetzt so einfach meine Interpretation. Auf iranischer Seite würde ich auch sagen, ist die Zurückhaltung, ich meine, du hast gesagt, sie haben ihn Bastard nah genannt und auch wahnhaft und so weiter, Das ist jetzt nicht unbedingt, aber sie reagieren sozusagen darauf und spiegeln das im Prinzip nur. Mein Eindruck ist, dass das so ein bisschen daran liegt, dass die sich eigentlich gerade in einer ganz oder zumindest in einer nicht so schlechten Position wähnen. Mit dieser gesperrten Straße von Hormuz haben sie doch einen großen Hebel. Und obwohl die Angriffe natürlich massiv sind auf das Land, merken sie irgendwie, Trump wird nervös. Und das registriert man in Teheran aus meiner Perspektive schon ganz genau.
Die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormuz, die von Iran ja seit Wochen blockiert wird, die will Trump unbedingt wieder frei haben. Es gab schon diverse Ultimaten, die immer wieder von ihm verlängert wurden. Und aktuell heißt es, bis Dienstagabend, 20 Uhr US-Ostküstenzeit, muss die Straße frei sein. Das wäre bei uns 2 Uhr nachts von Dienstag auf Mittwoch.
The entire country can be taken out in one night. And that night might be tomorrow night.
Iran könne in einer Nacht ausgelöscht werden, sagt Trump. Wir schauen gleich drauf, wie Iran auf diese Drohung reagiert und ob eine Eskalation noch verhindert werden kann. Erstmal gehen wir aber nochmal zurück zu einer Rettungsaktion, die Trump und das US-Militär am Wochenende auch ziemlich nervös gemacht haben dürfte. Es geht um den Abschuss eines US-Kampfjets und um eine ziemlich spektakuläre Rettung. Und in die nimmt uns Jana Niehof aus dem Unboxing-News-Team nochmal mit.
Ja, es liest sich auf jeden Fall wie so ein Hollywood-Film mit all den Sachen, die man daraus kennt. Ein auf sich allein gestellter Soldat, der in einer Bergkette Schutz sucht, militärische Ablenkung und ein Lauf gegen die Zeit. US-Präsident Trump sagte in der Pressekonferenz, das war eine der größten Combat Searches, also Kampfzonenrettung in der Geschichte des US-Militärs.
We're here today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military.
Gut, mit Superlativen spart Trump ja nie, aber so oder so war es eine krasse Aktion. Nochmal ganz von vorne. Wie ist denn dieser Soldat in die Lage überhaupt gekommen?
Der Soldat war am Karfreitag mit noch einem weiteren Besatzungsmitglied, dem Piloten, in einem Kampfjet im Südwesten des Iran unterwegs, als er eben abgeschossen wurde. Beide Besatzungsmitglieder konnten sich mithilfe des Schleudersitzes aus dem Flugzeug katapultieren, sind aber eben weit voneinander entfernt gelandet. Das erste Crewmitglied, der Pilot, wurde dann innerhalb weniger Stunden gefunden. Der zweite Soldat, übrigens ein Waffensystemoffizier, der dafür zuständig ist, dass Bomben eben genau da einschlagen, wo sie es auch sollen, der wurde eben erst viel später gefunden.
So, und bei dem kommt jetzt diese krasse Kampfzonenrettung ins Spiel.
Genau, denn natürlich wollte nicht nur das US-Militär den Soldaten finden, sondern auch das iranische Regime war hinter ihm her. Laut Trump sollen tausende iranische Soldaten unterwegs gewesen sein und die iranische Regierung hat sogar eine Belohnung von umgerechnet knapp unter 60.000 Euro ausgesetzt für diejenigen, die ihn lebend schnappen. Und je mehr Zeit verging, desto höher war die Gefahr, dass das iranische Militär den Soldaten zuerst findet und ihn dann als Geisel und dann eben auch als Druckmittel gegen Washington einsetzen kann. Um das zu verhindern, gab es laut Trump eine Täuschungskampagne des US-Militärs. Mehr als 150 Flugzeuge sollen im Einsatz gewesen sein, die in verschiedene Regionen im Iran geflogen sind, um das iranische Militär zu verwirren.
We had 7 different locations where they thought, and they were very confused. They said, well, wait a minute, they've got groups here, they've got groups there. It's amazing.
Gleichzeitig soll die CIA gezielte Falschinformationen veröffentlicht haben, dass sie den Soldaten schon längst gefunden haben. Das alles hat scheinbar auch funktioniert. Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang wurde der Soldat dann gefunden und aus dem Land gebracht. Erst nach Kuwait und dann zu uns nach Deutschland ins US-Krankenhaus, um ihn dort eben zu behandeln.
Aber wenn so viele hinter dem her waren, ne, wie hat er das geschafft, da unentdeckt zu bleiben?
Er hat sich in die Berge geschleppt und ich sag geschleppt, weil der Soldat laut Präsident Trump schwer verletzt war. Also er soll schwer geblutet haben und seine eigenen Wunden versorgt haben und damit bis auf 2100 Meter geklettert sein. Dabei hatte er nur eine Pistole, ein Funkgerät und eben ein Leuchtsignal. Er hat dann seinen Standpunkt an das US-Militär weitergegeben, das ihn daraufhin in diesem Gebiet gesucht hat. Und da sprach Trump von einer Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, auch weil sich der Soldat im felsigen Gelände versteckt hatte.
Und das schien ja alles wirklich knapp gewesen zu sein.
Ja. Laut Angaben der USA soll das iranische Militär eben auch gewusst haben, wo sich der Soldat befindet und soll schon relativ nah rangerückt sein. Das US-Militär soll daraufhin das Feuer eröffnet haben, um die iranischen Streitkräfte auf Distanz zu halten.
Heißt, Aktion geglückt, großer Erfolg für die US-Streitkräfte, oder wie?
Aus Seiten der USA, ja. Dort lobt Präsident Trump die Aktion, die CIA, die Streitkräfte, alle Beteiligten. Aus iranischer Sicht hingegen waren die USA nicht erfolgreich. Die iranische Führung spricht davon, dass die Rettung ein völliger Fehlschlag gewesen sei und behauptet auch, dass der Soldat getötet worden sei. Dort wird ebenfalls gesagt, sie hätten mehrere Flugzeuge und Hubschrauber der US-Amerikaner zerstört. Da sagen die USA aber, dass sie sie selber zerstört haben, weil die flugunfähig waren und nicht wollten, dass der Iran sie eben in die Hände bekommt.
Also, auch wenn die Aktion von beiden Seiten unterschiedlich erzählt wird, ist es auf jeden Fall eine krasse Aktion gewesen. Was glaubt mein Kollege Benjamin Weber, der für uns ja über den Iran berichtet, was dieser Vorfall auch über die Kräfteverhältnisse in diesem Krieg aussagt?
Ja, also ich würde sagen, es hat nochmal gezeigt, dass der Iran nicht zu unterschätzen ist, denn sie haben es eben geschafft, diesen Kampfjet abzuschießen offenbar. Und zuletzt hatte man ja eigentlich so die Erzählung gehabt, die so dominant war aus den USA und aus Israel, dass die Luftverteidigung im Iran ausgeschaltet sei komplett. Ja, und das gilt auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so das eine. Also sie haben es erfolgreich geschafft, da einen Kampfjet abzuschießen und ja auch noch andere Hubschrauber, die auf der Suche zumindest beteiligt gewesen sind. Das ist das eine. Und natürlich hat man das auch benutzt, um die Propaganda weiter am Laufen zu halten. Der Parlamentspräsident in Teheran, Mohammad Berger Khalibaf heißt der, der hat während der Suchaktion sich zum Beispiel zu Wort gemeldet und hat gesagt, was sind da für Genies am Werk in den USA? Da war das große Kriegsziel Regime Change und jetzt geht's darum, einen vermissten Piloten zu finden. Und das hat man dann doch irgendwie sehr höhnisch ausgeschlachtet für die eigene Propaganda.
Und für die USA muss es aber ja auch unglaublich wichtig gewesen sein, wenn das alles so genau stimmt, diesen zweiten Soldaten dann doch auch vor den Iranern zu finden, oder? Sonst hätte Iran ja nochmal ein ganz anderes Pfund in der Hand gehabt, oder?
Ja, das denke ich auch. Das hätte doch eine große Demütigung für die USA bedeuten können, wenn Iran sozusagen diesen gefangenen Soldaten der Öffentlichkeit präsentiert hätte. Das wäre dann der nächste Tiefschlag gewesen in diesem Krieg, der für die USA ja nicht so gut läuft, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man nüchtern draufschaut.
Jetzt versucht Pakistan in diesem Krieg zu vermitteln, hat am Wochenende einen Vorschlag vorgelegt, der eine 45-tägige Waffenruhe vorsieht. Aber alles, was man aus dem Iran und den USA jetzt so hört, sieht nicht so danach aus, dass das was werden könnte, oder?
Das stimme ich dir zu. Das sieht nicht so aus, dass das was werden könnte. Und das hat verschiedene Gründe. Vor allen Dingen auf Seiten des Iran hat man das eigentlich abgelehnt. Mhm. Diese Waffenruhe, 45 Tage, du hast es gesagt, so war die Idee, dass man in diesen 45 Tagen sich überlegt, wie ein Friedensabkommen aussehen könnte und wie das dann dauerhaft quasi festgelegt wird. Also in diesen 45 Tagen hätte man verhandelt. Das Problem für den Iran ist, dass sie keine Waffenruhe wollen, sondern sie wollen, wenn sie jetzt ein Abkommen schließen, dass das sofort ein richtiges Ende des Kriegs bedeutet, mit Sicherheitsgarantien, damit sie nicht nochmal angegriffen werden. Und das Zweite ist, dass eben die Straße von Hormuz hier in dem Fall vor den 45 Tagen gestanden hätte. Also der Iran hätte sie quasi erst öffnen müssen. Schiffe können wieder durchfahren, können das Öl wieder transportieren, um in diese 45 Tage Waffenruhe reinzugehen. Und aus Teheran, da hat man gedacht, das lassen wir uns nicht so einfach so unser größtes Ass quasi aus der Hand nehmen, ohne was dafür zu kriegen. Und deswegen haben sie gesagt, nein, machen wir nicht.
Jetzt läuft gleichzeitig Dienstagabend US-Zeit ein Ultimatum von Donald Trump aus, das er schon vorher ja bereits mehrfach verschoben hatte. Er droht mit der Zerstörung von Brücken und Kraftwerken, sagt, Iran könne innerhalb einer Nacht ausgelöscht werden. Und diese Nacht könne eben morgen sein, also deutscher Zeit dann mitten in der Nacht auf Mittwoch, wenn Iran die Straße von Hormuz nicht öffnen sollte. Wie ist da der Stand und wie reagiert die iranische Führung auf diese Drohung und auf dieses Ultimatum?
Der Stand ist, dass es nach wie vor so ist. Diese Drohung steht im Raum. Der Iran hat ihn dahingehend wahnhaft bezeichnet daraufhin. Aber dieses Ultimatum ist ja mehrfach verschoben worden und diese Androhung, alle Kraftwerke anzugreifen, steht schon länger im Raum aus den USA. Und der Iran hat gesagt, in dem Fall würden wir in den Golfstaaten Kraftwerke angreifen, um da sozusagen Vergeltung zu üben. Und man muss auch davon ausgehen, dass sie dazu in der Lage sind. Es gibt immer noch genug Raketen und Drohnen. Die USA haben zum Beispiel auch vor ein paar Tagen, gibt es eine Meldung in den USA, wonach Geheimdienste zu dem Schluss gekommen sind, dass doch gar nicht so viele Raketen zerstört sind, wie man erst dachte im Iran. Also sie haben noch genug Waffen. Und der Iran hat seine ganzen Drohungen in diesem Krieg alle wahrgemacht. Also die Straße von Hormuz zu schließen, das hat man in den USA, glaube ich, unterschätzt. Das haben sie gemacht. Die Golfstaaten so massiv anzugreifen, hat man vorher ganz klar gesagt. Das war dann auch eine große Überraschung. Das haben sie auch gemacht. Hat sie auch niemand ernst genommen. Also ich denke, das muss man jetzt wirklich ernst nehmen, dass auch der Iran dann massiv eskalieren würde in diesem Fall. Ich finde an dieser ganzen Sache mit den Kraftwerken und den Brücken im Iran eigentlich noch einen Aspekt, bemerkenswert, bedenkenswert. Das treibt mich irgendwie um. Denn das sind Kriegsverbrechen nach allen Einschätzungen von unabhängigen ExpertInnen, die ich jetzt so gelesen habe, dass man einfach zivile Infrastruktur angreift und mit der kompletten Zerstörung droht. Also man muss sich ja nur mal kurz überlegen, was das bedeuten würde, dass ein Land mit 90 Millionen Einwohnern, wenn man da alle Kraftwerke kaputt macht, dann haben diese 90 Millionen Menschen alle irgendwann keinen Strom mehr, also relativ schnell. Und was die Brücken angeht, dann würde dann die Lebensmittelversorgung erschwert. Und das ist ja auch nichts, was man quasi mal ebenso wieder aufbaut. Das würde Jahrzehnte dauern, bis das wieder aufgebaut würde. Also es wäre eine massive Katastrophe für die Bevölkerung. Und ich finde, das ist irgendwie, dass das so lapidar irgendwie jetzt in unserer Medienwelt so rumgeistert, das befremdet mich manchmal so ein bisschen. Mhm. Ich finde es irgendwie wichtig, noch darauf hinzuweisen, wie krass das eigentlich ist, worüber wir sprechen.
Ja, gleichzeitig befremdet es einen natürlich auch, wie Donald Trump dann darauf reagiert, wenn er genau darauf angesprochen wird und dass ihn das eigentlich nicht wirklich interessiert, wenn andere sagen, das wären ja Kriegsverbrechen und er das eigentlich verneint, ne?
Ja, richtig. Und er weist es einfach so zurück. Mhm. Und wenn wir jetzt schon darüber sprechen, was so ein bisschen komisch ist an dieser ganzen Sache, ist auch wiederum, finde ich nochmal an diesem Krieg, dass der Iran es irgendwie schafft, sage ich mal, auf dieser PR-Ebene oder an öffentlichen Äußerungen, zumindest für mich, oft sozusagen kohärent aufzutreten und sinnvolle Sachen zu sagen und dass man so das Gefühl hat, okay, die sind angegriffen worden und tatsächlich ist das, haben sie hier und da auch einen Punkt und so. Und gleichzeitig tritt dadurch immer auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund, was für ein mörderisches, furchtbares Regime das auch wieder ist, das erst im Januar Zehntausende getötet hat. Also es ist wirklich sehr komplex aktuell und das ist für uns auch hier als KorrespondentInnen immer so ein bisschen schwierig so zu navigieren. Und deswegen freue ich mich, wenn ich das an dieser Stelle einmal sagen konnte.
Ja. Ist denn, wenn Iran auch droht, ne, in den Golfstaaten dann weiter anzugreifen, ist denkbar, dass Länder wie Saudi-Arabien, Bahrain oder Katar irgendwann Iran auch direkt angreifen würden?
Ich glaube, das ist denkbar. Es gibt in den Golfstaaten so zwei Fraktionen. Saudi-Arabien gehört zu der Fraktion, die so ein bisschen die Geduld verlieren. Mhm. So langsam hat man zumindest den Eindruck. Es gab ja auch Berichte davon, dass Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, Trump hintenrum quasi drängt, weiter mit diesem Krieg fortzufahren, bis das Regime dann am Ende gestürzt ist. Denn der Iran ist aus saudischer Perspektive eine große Gefahr, auch wenn es da in den vergangenen Jahren auch Friedensgespräche vermittelt durch China und so weiter gegeben hat oder Annäherungen. Aber da gibt es schon so ein paar Länder, die das gerne sehen würden. dass das Regime jetzt komplett fällt. Und ich denke, auch in dem Sinne ist es durchaus denkbar, dass da zumindest Saudi-Arabien einschreiten könnte. Das könnte zum Beispiel dann sein, militärisch, wenn der Iran mit Hilfe der Houthis die Meerenge Bab al-Mandab sperrt. Das ist ja quasi jetzt so ein bisschen so eine Ausweichmeerenge geworden in Richtung Suezkanal, wo manche Staaten ihr Öl durch transportieren können, jetzt wo die Meerenge von Hormus eben nicht mehr geht. Und ich denke, sollten die Iraner mit den Houthis zusammen da irgendwie angreifen, dann würde Saudi-Arabien sicherlich auch sich gut überlegen, ob sie nicht jetzt doch mal den Iran selber angreifen.
Aber das heißt, wenn wir uns fragen, wie es jetzt weitergehen könnte, alle schauen jetzt gerade darauf, ob Trump dieses Ultimatum wirklich aufrecht erhält, ob er den Iran, wenn der Iran eben nicht drauf eingeht und die Straße von Hormus freigibt, massivst angreift und wie der Iran reagieren wird. Das ist das, worauf jetzt alle schauen, oder?
Ja, genau. Also es gibt einen 10-Punkte-Plan der Iraner, den sie auch vorgelegt haben, nachdem sie dieses pakistanische Angebot zurückgewiesen haben. Mhm. Der hat auch sehr große Maximalforderungen. Da wird gesagt, also da Aufhebung von Sanktionen, man will an der Straße von Hormuz so eine Art Mautsystem einführen, dass der Iran sich mit dem Oman, das ist der andere Staat auf der anderen Seite dieser Meerenge, das Geld teilen kann. Also jedes Schiff muss 1,7 Millionen Euro bezahlen, 2 Millionen Dollar. Das ist so ein Plan. Und da gibt es noch so ein paar andere Forderungen, die so ein bisschen hart und übertrieben sind, aber das ist quasi das, was der Iran auf den Tisch gelegt hat. Am heutigen Dienstag gehen die Gespräche auch weiter, die indirekten Gespräche. Pakistan bemüht sich sehr. Der pakistanische Botschafter im Iran hat auch nochmal gesagt, die Gespräche sind gut und produktiv und sie gehen jetzt in eine entscheidende Phase. Und auch in den USA gibt es nach allem, was man hört und weiß, durchaus Kräfte, die eigentlich jetzt auch wollen, dass das zu Ende geht, weil mit dieser massiven Eskalation, mit diesen Kriegsverbrechen und diesen ganzen Unsicherheiten hat man ja auch keine Lust drauf. Da sind nicht alle mit einverstanden. Es spitzt sich im Prinzip zu und ich würde sagen, die Möglichkeit, dass es eine diplomatische Lösung gibt, ist auf jeden Fall noch da. Aber ich würde auch eher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist.
Wie es weitergeht, darüber halten wir euch hier in Unboxing News natürlich auch auf dem Laufenden. Abonniert den Podcast gern. Wenn ihr es noch nicht habt, dann verpasst ihr kein Update. Das Team für die Folge heute: Theresa Nehm, Jana Niehof, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.